das anthroposophische Bibelverständnis. Mal kurz die Übersicht über die Zeitalter bei Rudolf Steiner. Entwicklung der Erde, des Menschen, Weg und Werk des Christus. Hier sehen Sie, dass Rudolf Steiner eine ganz neue Geschichtsschau entwickelt hat, die über die normale Geschichtsforschung hinausgeht. Nicht? Er geht also in vorsintflutliche, vorschöpfungsmäßige Räume. Die Schöpfung nach Genesis 1 ist für ihn kein absoluter Anfang, sondern vorher gab es schon andere Zustände. Saturnzustand, Sonnenzustand, Mondenzustand und dann erst kommt der Erdenzustand mit verschiedenen Unterteilungen, polarische, hyperboreische, lemurische Zeit, atlantische Zeit und so weiter. Die atlantische Zeit ist etwa diejenige, wo der Erdteil Atlantis versunken ist ins Meer, nach dieser alten Legende, die bei Plato auch begegnet. Das bringt ja in Zusammenhang mit der Sintflut. Und dann die nachatlantische Zeit. Diese Geschichtszahlen gehen weit zurück hinter die Geschichtsforschung, wie wir sie kennen. Und ist also sehr hypothetisch und spekulativ. Altindische Kulturepoche 7227 vor Christus. Da gibt es überhaupt keine historischen Belege, außer jetzt bei Steiners Schauungen über diese Zeiträume. Nein, ist also auch nichts bekannt. Es geht also weit dahinter zurück. Und dann die neueren Epochen, griechisch-lateinische, und die sind dann bis in die Neuzeit ausgezogen. Aber die gegenwärtige Zeit ist der Erdenzustand, die fünfte nachatlantische Zeit, fünfte Kulturepoche. Und das geht dann aber weiter. Dann gibt es noch Jupiter, Venus, Vulkanzustand, und selbst das ist noch nicht abgeschlossen für ihn. Und die ganze Geschichte erfolgt in zyklischen Kreisbewegungen, eine ständige Aufwärtsentwicklung hin zur Vergeistigung der Welt, des Kosmos, des Menschen. Das Entscheidende ist, dass in diesen Epochen die Leiber ausgebildet werden, des Menschen. Physischer Leib, das sehen Sie in der Mitte, Ätherleib, Astralleib, Ichleib und so weiter. Das Luzifer-Ereignis tritt in der vorirdischen Zeit ein, nicht in der vorirdischen, in der lemurischen Zeit, was innerhalb des Erdenzustandes stattfindet, und das muss wieder aufgehoben werden durch die Christuswirksamkeit. Das führte zur Trennung von Erde und Mond und auch schon von der Sonne früher, und Christus soll also die Vereinigung der Himmelskörper wieder ermöglichen, wie gestern schon dargestellt. Eine naturmythologische Vorstellung, weil die Himmelskörper als von Geistern gebildete und bewohnte Planeten vorgestellt werden. Das hängt dann auch eng mit der Astrologie zusammen wiederum. Es sind also keine Steinzusammenballungen bloß, sondern eben durchgeistete Lebewesen, diese Sterne letztendlich. Götter auch nach babylonischer Vorstellung. Und da das Werk des Christus, sehen Sie ja rechts, der Christus trennt sich gemeinsam mit der Sonne von der Erde und wird der führende Sonnengeist. Christus als Sonnengeist, nicht als Sohn Gottes in der zweiten Person der Trinität, der Dreieinigkeit, sondern eben diese Geisterstufen. Über Christus gibt es weitere Geister, unter ihm auch verschiedene Stufen. Es ist also ein ständig sich entwickelndes, evolutionäres Universum bei Steiner. So auch bei vielen okkulten Systemen. Auch bei Heimholungswerken und anderen, was alles es gibt, universelles Leben. Sie haben alle dieses Geisterkosmos-System, das in evolutionärer Entwicklung begriffen ist. Und der Christus soll also die Sinnesorgane harmonisieren, die Lebensorgane, die Gemütsorgane und eben die Vergeistigung der Menschheit und der Erde ermöglichen. Ich habe das alles gestern schon genannt, was jetzt hier rechts steht, das können Sie sich nochmal in Ruhe durchlesen. Also eine kurze Geschichtsschau, die also jede säkulare Geschichtsforschung weit in den Schatten stellt nach anthroposophischem Selbstanspruch. Aber was eben rein spekulativ ist, ich werde nachher noch darauf eingehen, wenn wir über die Akasha-Chronik noch einiges hören. Das ist seine Quelle und Urkunde, diese hellseherisch geschaute Chronik, die ihm dann Erkenntnisse weit über die überliefernden Quellen und Urkunden hinaus ermöglichen soll. Was auch ausliegt, ist das Bekenntnis der Christengemeinschaft. Vielleicht einmal als Frage, wie weit Sie gestern aufgepasst haben und das alles schon verstanden haben im ersten Durchgang. Wenn wir das einmal zusammen betrachten, dieses Bekenntnis, und prüfen, welche Lehren hier drin stehen, ob das biblische Lehren sind oder Widersprüche, wo die auftreten. Das würde mich jetzt interessieren, wie weit Sie das schon unterscheiden können, jetzt nach den Vorkenntnissen, die jeder Einzelne hat. Wegen dem Mikrofon muss ich alles selber lesen, sonst könnten wir auch reihum, aber ich muss jetzt selber das einmal vorlesen. Und hören Sie vielleicht genau hin, es lehnt sich also an die alten Bekenntnisse, insbesondere das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde und so weiter, nicht? Ist Ihnen, denke ich, bekannt. Trinitarisch aufgebaut. Und hier nun die Änderungen, die Steiner vorgenommen hat und Rittelmeier, sein Schüler. Ein allmächtiges, geistig-physisches Gotteswesen ist der Daseinsgrund der Himmel und der Erde, das väterlich seinen Geschöpfen vorangeht. Christus, durch den die Menschen die Wiederbelebung des ersterbenden Erdendaseins erlangen, ist zu diesem Gotteswesen wie der in Ewigkeit geborene Sohn. In Jesus trat der Christus als Mensch in die Erdenwelt. Jesu Geburt auf Erden ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, der, um die Sündenkrankheit an dem Leiblichen der Menschheit geistig zu heilen, den Sohn der Maria zur Hülle des Christus bereitete. Der Christus Jesus hat unter Pontius Pilatus den Kreuzestod erlitten und ist in das Grab der Erde versenkt worden. Im Tode wurde er der Beistand der verstorbenen Seelen, die ihr göttliches Sein verloren hatten. Dann überwand er den Tod nach 3 Tagen. Er ist seit dieser Zeit der Herr der Himmelskräfte auf Erden und lebt als der Vollführer der väterlichen Taten des Weltengrundes. Er wird sich einst vereinen zum Weltenfortgang mit denen, die er durch ihr Verhalten dem Tod der Materie entreißen kann. Durch ihn kann der heilende Geist wirken. Gemeinschaften, deren Glieder den Christus in sich fühlen, dürfen sich vereinigt fühlen in einer Kirche, der alle angehören, die die heilbringende Macht des Christus empfinden. Sie dürfen hoffen auf die Überwindung der Sündenkrankheit, auf das Fortbestehen des Menschenwesens und auf ein Erhalten ihres für die Ewigkeit bestimmten Lebens. Ja, so ist es. Vielleicht einfach reinum mal die Frage, was fällt Ihnen auf, wo sehen Sie hier Unterschiede zum apostolischen Glaubensbekenntnis, was ist hier anders? Es will ja auch was anderes sein, aber was ist anders? Die durch ihr Verhalten. Ende des zweiten Abschnittes. Welche Lehre verbirgt sich dahinter?
Dass wir es selbst tun müssen.
Also doch diese Lehre, es gibt zwar Gnadenströme, Impulse, aber letztendlich müssen wir selber durch unser Verhalten, durch das Karma-Gesetz uns höher entwickeln.
So, der erste Satz ist verdächtig.
Ja?
Weil Gott nicht Person, sondern ein Wesen ist, ein S.
Ja, ja.
Das heißt, physisches und dann auch nicht der Herr und Schöpfer der Welt, sondern Daseinsgrund, also die unterste oder oberste Stufe, wenn man so will, dass sich möglicherweise aus Gott alles evolutionär entwickelt haben könnte.
Ja, also Gott als geistig-physisches Gotteswesen.
Das vorangeht.
Ja, vorangeht, sehr gut beobachtet. Es gibt also die Geschöpfe, die auch diese Entwicklung durchschreiten, nicht?
Und wie der Sohn, das ist ein Ausweichen gegenüber dem christlichen Bekenntnis. Und er verbindet damit vermutlich irgendwas anderes, was Sie vielleicht wissen, wir aber nicht. So oft ist es ja so, dass die Vokabeln ähnlich erscheinen, dass man aber doch wissen muss, was Sie meinen.
Nun, wenn er sagt, wie der Sohn, ist er dann der Sohn?
Eben nicht. Er will damit ausdrücklich sagen, er ist es nicht.
Ja, er ist eben nicht Sohn im Sinne der Dreieinigkeit, sondern ein Geistwesen, das wie der Sohn sich zu einem Vater stellt, indem nur dieser Sonnengeist zu diesem Gotteswesen in Verbindung steht. Wobei ich nochmal zum Gotteswesen sagen möchte, dass nach meiner Beobachtung es sehr viel Ähnlichkeit hat zum hinduistischen Brahman. Das ist der unpersönliche Daseinsgrund des Weltalls, aus dem heraus sich die einzelnen Götter entwickelt haben. Und im Grunde ist es nicht anders bei Steiner. Er geht von einer unpersönlichen, göttlich-geistigen Überwelt aus, aus der sich die einzelnen Gottwesenheiten entwickeln, evolutionär auch der Mensch zu diesen Stufen, Engel, Erzengel und so weiter aufsteigt. Und Gott ist eben auf der 4. Stufe, der alttestamentliche Gott, Yahweh, auf der 4. Stufe der Geisterhierarchie angesiedelt. Aber es ist nicht absoluter Gott. Absolut ist nur dieses unpersönliche, pantheistische Bild, das alles durchgöttlicht ist. Sehr viel Ähnlichkeit mit dem Hinduismus. Ein totaler Gegensatz zum Monotheismus, zur Ein-Gott-Lehre, diese Vielgottlehre und unpersönliche pantheistische Allgottheitslehre. Es wurde ja auch deutlich in der Diskussion, nicht, dass jedes Atom göttlich sei, hat der eine Landwirt, Anthroposophen, ganz deutlich gesagt. Das ist typisch dieses pantheistisch-fernöstliche Denken.
Das Göttliche hängt wohl mit diesen Photonen zusammen, also diesen Lichtträgern, ja, weil die Licht gleich göttlich, gleich Geist setzen. Mhm. Wenn also eine Materie irgendwelche Funken oder Elektrizität hat, dann ist das also gleich göttlich.
Und ich habe gestern noch so kurz vor 12 der letzten Gesprächspartnerin Römer 1 vorgelesen. Wenn also noch bis 12 Gespräche hier im Raum und auf der Straße dann. Und zwar gibt es hier ganz deutliche Aussagen in Römer 1, wo es um das Dahingegebensein der Heiden geht, die sich Götzenbilder gemacht haben, vierfüßige und kriechende Tiere und so weiter. Und dann schreibt der Apostel, darum hat sie auch Gott dahingegeben, in ihre Herzen Gelüste in Unreinigkeit zu schänden, ihre eigenen Leiber an sich selbst. Sie, die Heiden, die Gottes Wahrheit verwandelt haben in Lüge und geehrt und gedient haben dem Geschöpf statt dem Schöpfer, der da gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Sie haben also die Schöpfung verehrt, ihr gedient und nicht den Schöpfer, der das geschaffen hat. Das ist ein wichtiger Unterschied, dass hier zwischen Schöpfer und Geschöpf so unterschieden wird. Bei aller Würde des Geschöpfes, aber es kann niemals mit dem Schöpfer in einem Atemzug genannt werden. Dass väterlich seinen Geschöpfen vorangeht, dieses Gotteswesen, da ist auch die Evolution ausgedrückt, dass auch wir dem nachgehen werden, was das schon erreicht hat.
Welche grundsätzliche Frage dazu? Werden diese Bekenntnisschriften von den Anthroposophen wörtlich ernst genommen, so wie christliche Bekenntnisschriften oder hier werden Daumen geteilt?
Es wird ja behauptet, dass jeder seine eigenen Erkenntnisse macht, dass es ein Erkenntnisweg ist und den könne jeder frei nachvollziehen. Aber faktisch ist es so, dass es natürlich auch bei den Anthroposophen unterschiedliche Richtungen gibt. Die einen, die ganz dogmatisch Steiner lesen, die Versteinerten, sagt man auch. Und andere, die versuchen, das selber nachzuempfinden durch ihre Schauungen. Aber letztendlich darf da auch nicht viel Widerspruch auftreten, sonst sind sie im Grunde keine Anthroposophen.
Kann es sein, dass wir gestern beide Sorgen hier hatten?
Ist schon möglich, ja. Gerade bei den Jüngeren ist es immer wieder so, dass die noch ein bisschen selbstbewusster manchmal denken. Bei den Anthroposophen. Und nun, in Jesus trat der Christus als Mensch in die Erdenwelt. Da ist ja auch der Unterschied zwischen Jesus und Christus ausgesprochen. Eine Frage an die Theologen unter uns. Sind Jesus und Christus zwei Personen in der Bibel? Ja, wie ist denn das mit Jesus und Christus?
Das sind mein Vorname und Hausname.
Ja, genau. Also genau, entschuldigen Sie den Vergleich, so wie Kaiser, Karl. Ne? Karl ist die Person und Kaiser der Titel. Jesus ist die Person und Christus der Titel, der Gesalbte, der Messias auf Hebräisch. Jesus ist der Christus, dieses Urbekenntnis. Ne? Und hier wird also praktisch getrennt zwischen Jesus, die Leiblichkeit, die zubereitet wird durch sogar zwei Jesusnamen, eine besonders anstößige Lehre, und der Christus-Sonnengeist, der sich dann hineinsenkt in diese Jesus-Leiblichkeit. Das ist keineswegs jetzt der Heilige Geist, sondern wirklich ein Christus-Geist, der getrennt wird von der Jesus-Leibigkeit.
Also ist hier Joshua auch ein Titel, er wird retten, Jesus beinhaltet auch.
Jeder Name hat natürlich eine Bedeutung. Lothar heißt zum Beispiel berühmtes Heer. Und Eberhard weiß ich jetzt nicht genau. Aber
ja, das ist nicht so vorne.
Lassen wir es lieber. Was? Ja, ich verstehe schon. Eber, ne? Oder was?
Ja.
Aber jedenfalls ist aber Jesus ein Name, aber auch die Person. Der Name ist die Person, auch bei Gott sein Name. Und Christus aber die Bezeichnung seiner Tätigkeit, der messianische Heilskönig eben zu sein.
Man muss also verdächtig, wenn von Jesus immer nur unter Weglassung des Namens von dem Christus.
Der Christus, ja, ja.
Immer nachfragen,
der Christus. Es ist nämlich genau dies nötig, die Geisterunterscheidung schon an den Begriffen. Ne? Christus ist nicht gleich Christus. Gott ist nicht gleich Gott. Wir müssen immer die Geister hier auseinanderhalten. Was meinen Sie da jetzt?
Dass Sie von Christus reden.
Naja, aber da ist doch nochmal was anderes gemeint als jetzt bei Steiner, nicht?
Nein, das ist schon richtig. Nur wenn man meint, also wenn einer von Christus redet, dann meint er den Falschen oder sowas. Ja, da sollte man vorsichtig sein. Wenn dann genau fragen.
Okay.
In der katholischen Sprache gebrauchen zum Beispiel von Jesus nicht so viel die Rede wie vom Christus. Also muss man sich auch daran gewöhnen.
Gut, ich meine, wir müssen alles anhand der Heiligen Schrift prüfen. Ist Ihnen noch was weiteres aufgefallen?
Bitte? Das Verhältnis von der geistigen Welt zur Materie.
Ja, sehr wichtig. Was ist das für eine Gedankenwelt? Wie nennt sich die?
Moment, wo habe ich das? Achso, das Leid. Die Sündenkrankheit an dem Leiblichen der Menschheit geistig zu heilen.
Das Geistheilung.
Das ist also eine absolute Trennung. Materie, Leib, das ist das Schlechte, das Sündige. Das Geistige ist das Eigentliche. Mhm. Das erinnert mich an Vater oder so. Und am Schluss dann nochmal. Die ihr durch ihr Verhalten den Tod der Materie entreißen kann. Also da geht es um was nicht Leibliches, was das Gute ist angeblich. Bei uns ist es eine leibliche Auferstehung. Also da wird im Grunde genommen, dass die Materie und der Geist Gottes sogar in Ewigkeit zusammengehalten.
Ja.
Und das ist was anderes.
Und hier ist der Sündenfall praktisch der Fall in den Materialismus. Das Luzifer-Ereignis heißt, dass der Mensch dann letztendlich in die Verhärtung stürzt, indem er zu früh sich erhebt und dann verhärtet wird bei Steiner. Und dann soll der Christus ihn da herausreißen. Das ist die Erlösung. Sicherlich sind wir auch keine Materialisten als Christen. Aber wir betonen die Fleischwerdung Christi. Das Wort wurde Fleisch. Das ist für uns nicht dieser Gegensatz wie für Steiner, der doch, wie Sie richtig sagen, eher platonisch bestimmt ist als biblisch, auch an dieser Stelle eine gewisse Leibfeindlichkeit, die, wenn man es mal so sagen will, die jetzt nicht im sexuellen Sinne verstanden, aber dass diese Vergeistigung zu sehr betont wird. Nicht? Sie werden auch merken, dass Anthroposophen oft sehr vergeistigt auftreten, sehr vergeistigte Erscheinungen darstellen und natürlich oft sehr intelligente Menschen sind. Allerdings müssen wir auch in 1. Korinther 1 denken, die Weisheit dieser Welt und die Weisheit Gottes sind nochmal Unterschiede. Es kann also jemand sehr intelligent und klug sein und trotzdem total falsche Lehren vertreten. Das ist ja gar keine Frage, denke ich. Das ist auch nicht das Problem, sondern das Problem ist hier, dass der Materialismus gegen den Geist ausgespielt wird und nicht mehr die Einheit leibliche Auferstehung gesehen wird. Das Wort wurde Fleisch, Inkarnation und leibliche Auferstehung.
Wenn wir jetzt hier einen Anthroposophen hätten, der würde wahrscheinlich sagen,
ja,
wir fassen gar nicht die Materie, denn die Materie enthält ja Geistfunken. Darum muss die Materie ganz pfleglich behandelt werden. Darum auch eine positive Einstellung zur Sexualität. Da muss also Geistfunken da herausgekitzelt werden. Also die Materie, das was dann übrig bleibt, das ist eigentlich das dunkle, finstere, die Wertung.
Nur eben der Tod der Materie, nicht? Das ist das Vergängliche und das soll überwunden werden. Ich meine, da gibt es natürlich eine Gemeinsamkeit. Wir sind, wie gesagt, auch keine bloßen Materialisten, sage ich mal, ohne dass wir die Materie jetzt bekämpfen wollten allerdings. Übrigens auch bei der christlichen Wissenschaft, das mal zu erwähnen, gibt es ja ganz ähnliche Vorstellungen, die Materie als das Sündige und so. Und für uns ist nicht die Materie die Sünde, sondern das Verhaftetsein in der Gottesferne und im rein irdischen dann. Nicht? Das ist eine Verhaltensweise, aber nicht eine Seinsweise, die von Natur aus uns auferlegt wäre. Jetzt in dem Sinn.
Der Landwirt sagt Ihnen ja im ersten Satz, Sie glauben an die Materie.
Nein, überhaupt nicht in dem Sinne. Ich glaube an Gott, der die Materie geschaffen hat.
Also, das ist absurd, wenn man nicht weiß,
Welchen
Zusammenhang das
ist. Nee, ist klar. Er meint halt, ich sei Materialist, weil ich die geistige Heilung...
Er hat dann auch sehr offen erklärt,
was er damit meint. Ja, nicht wir. Sie sind auch Naturwissenschaftler, ne?
Ja.
Ja, eben, wusste ich doch. Haben Sie die Sache mit dem Quarz verstanden, was er da meinte?
Ich nehme an, dass er meinte, es wäre ein Effekt, der nicht physikalisch-chemisch erklärbar ist.
Mhm.
Das wäre die Frage, ob das der Fall ist. Aber es kann schon sein, dass sich irgendwelche Anregungen in Atomen und auch in Gittern speichern, die nicht sofort wieder irgendwie freigegeben werden, sondern später unter Anregung eines anderen Protons. Das ist im Prinzip bekannt
aus der Quantenphysik. Aber damit lässt sich doch die Homöopathie nicht beweisen,
nein,
oder?
Man müsste auch näher sehen, was er damit gemeint hat.
Ja. Gut.
Eingeladen. Ich würde Nachmittag mal zu besuchen.
Ja? Schön. Gut. Ja, sicher. Dann vielleicht noch was aufgefallen, sonst fasse ich es nochmal zusammen. Wir wollen auch noch so ein Bibelverständnis. Hier
steht noch der Sohn der Maria zur Hülle des Christus.
Ja, ganz wichtige Irrlehre natürlich, nicht? Diese doketische Anschauung, die Scheinleiblichkeit in der alten Kirche, der Doketismus. Jesus trug einen Scheinleib. Gott kann sich gar nicht wirklich in einen Leib hineingeben. Er muss ihn vor der Kreuzigung verlassen, sonst würde ja Gott sterben. Diese Vorstellung, die sicherlich nicht ganz einfach auch zu verstehen ist, aber was eben mit der schon in den frühkirchlichen Bekenntnissen festgelegt wurde, dass eben Gott und Mensch hier untrennbar zusammen sind und unvermischt und so weiter, wie die Bekenntnisse alle lauten. Und das kann also Steiner nicht fassen. Im Grunde bleibt er ja Rationalist diesen Dingen.
Also mir ist noch der letzte Satz sehr aufgestoßen. Sie dürfen hoffen auf die Überwindung der Sündenkrankheit. Sie dürfen hoffen auf das Fortbestehen und so weiter. Da ist natürlich Heilsgewissheit nicht vorgesehen. Und das ist ja nun auch konsequent. Wenn ich also immer nur mit dem Karma weiterleben muss, dann kann ich hoffen, irgendwann mal erlöst zu werden, aber Gewissheit werde ich nie haben. Wobei man natürlich sagen muss, wenn man den normalen Kirchenchristen fragt, der wird auch maximal bis zum Hoffen gekommen sein und sagen, ja, ich hoffe, dass ich erlöst bin. Ne?
Ja, das ist natürlich die Frage der Heilsgewissheit.
Mir ist noch aufgefallen, dieser Abstieg Jesu in das Totenreich, da sagt er, im Tode wurde der Beistand der verstorbenen Seelen, die ihr göttliches Sein verloren hat.
Göttliches Sein, nur bemerkt.
Der Mensch hat von Natur aus göttliches Sein, der ist auch, aber durch dieses materielle Verhaftetsein hat er es verloren. Und dies wird wiedergegeben.
Da ist ganz deutlich dieses göttliche Menschenbild. Wir hatten gerade uns unterhalten ja über die Gott-Ebenbildlichkeit, ob die eben nicht ganz verloren ist und diese Frage. Das hat aber nichts mit göttlichem Sein zu tun. Ein Ebenbild ist niemals Gott selber. Eine Fotografie von mir bin auch nicht ich selber, es ist ein Abbild. Nicht? Und wenn der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, heißt es nicht, dass er göttliches Wesen hat, sondern dass er eben als Geschöpf Gottes, der ihn in seiner Souveränität und Freiheit geschaffen hat, gewürdigt ist, Abbildcharakter zu tragen, aber nicht Wesenseinheit mit Gott hat. Gemeinschaft mit Gott kann nur ein Wesen haben, das eben nicht selber göttlich ist. Sonst wäre ja die Gemeinschaft, Gemeinschaft setzt Unterschiedenheit voraus, um dann wieder zusammenzukommen. Bitte. Es bezieht sich auf die Richter in Israel,
wenn
die wurden so bezeichnet.
Götter genannt werden, warum seid ihr dann so erregt darüber, dass ich nicht Gottes Sohn bin, dass ich Gott bin?
Wobei sich diese Anrede auf die Richter in Israel bezog, die wie Götter behandelt wurden, weil sie so viel zu tun hatten. Das kann man deutlich aus dem Psalm erheben, auf den sich die Stelle bezieht. Nicht?
Hier steht Gemeinschaft der Glieder, den Christus in sich fühlen. Wir dürfen ja aufgrund des Wortes wissen.
Genau. Also man könnte hier in jedem Satz einiges finden. Aber das Wesentliche, denke ich, haben wir jetzt zusammengefasst. Ich sage es gerade nochmal in Stichworten. Nicht Gott der Vater, sondern ein geistig-physisches Gotteswesen, das in einer Stufenleiter steht, aber nicht absoluter. Habe ich es falsch gesagt? Es gibt einen Urgrund laut anthroposophischer Vorstellung, aber der Gott der Bibel ist nur ein Wesen auf dieser Leiter. Und wir selber machen diese Entwicklung noch mit, indem wir dem hintenher gehen. Dann ist eben die Dreieinigkeit nicht im biblischen Sinne gelehrt, sondern Christus ist nur wie der in Ewigkeit geborene Sohn. Dann wird zwischen Jesus und Christus unterschieden. Die Sündenkrankheit wird gesagt, aber Sünde nicht im Sinne der Trennung von Gott, sondern eben des Materialismus verstanden. Und die wird geistig geheilt. Nicht durch das Kreuzesopfer Jesu existenziell vergeben, sondern eine geistige Heilung ist es. Auch ein Unterschied, in dem nämlich eine magische Blutsvorstellung dahinter steht, in dem das Blut, das die Sonnenenergie trägt, in die Erde tropft, wird die Aura der Erde verwandelt, der unsichtbare Leib der Erde, eine geistige Umwandlung. Das ist aber ein magisches Verständnis. Ne? Dann die Hülle des Christus, der alte Doketismus, der schon in der alten Kirche abgelehnt wurde, bei den Gnostikern aufgetreten war. Beistand der verstorbenen Seelen, das ist auch nicht richtig. Es gibt nur einmal die Stelle, dass Christus im Totenreich den Geistern im Gefängnis gepredigt hat, aber er hat ihnen nicht zu ihrer göttlichen Wiederherstellung verholfen, sondern es ist eine schwierige Stelle. Ich denke eben, dass das Sintflutgeschlecht die Möglichkeit bekommen hat, einen Bußruf zu hören in dieser Situation, so also die gängige Deutung, aber nicht ein göttliches Sein erlangen kann. dann wird natürlich der Tod Christi gelehrt, aber eben in dieser aufgelösten, Jesu wird gelehrt, nicht Christi, in dieser aufgelösten Aufteilung Christus und Jesus. Christus verlässt den Jesusleib 3 Tage vorher und schon löst sich immer mehr.
Ja. Wir sagen auch, dass Jesus auferweckt wurde. Ja. Ist das ein Gedanke, der bei den Anthroposophen auch gängig ist? Oder? Also er überwand den Tod? Deswegen
Es gibt keine leibliche Auferstehung, sondern das Phantom, das den Jüngern erschienen ist. Eine Art Geisterscheinung, die jeder wahrnehmen kann, hellseherisch in der Aura der Erde. Christus ist nicht in den Himmel aufgestiegen, sondern hat eine Erdenfahrt vorgenommen, ist in der Erde hellseherisch wahrnehmbar als Geist der Erde. Christus, der Sonnengeist, ist zum Geist der Erde geworden, schreibt Steiner in der Johannes-Auslegung. Das kommt übrigens auch bei Goethe schon vor, nicht? Bei Faust, der Erdgeist und diese Dinge. Es gibt ja eine alte okkulte Tradition, die über viele Stufen, auch Schelling, den frühen Schelling und weitere sich entwickelt hat. Diese ganze Mystik auch im Sinne, Mystik jetzt nicht im christlichen, sondern im pantheistischen Sinne verstanden. Da steht es ja, er ist seit dieser Zeit der Herr der Himmelskräfte auf Erden, nicht? Und lebt als der Vollführer der väterlichen Taten des Weltengrundes. Und dann wird er die Menschen eben karmisch erlösen durch ihr Verhalten, dem Tod der Materie entreißen und so weiter. Das sind also Satz für Satz gravierende Unterschiede zum apostolischen Glaubensbekenntnis und zur biblischen Lehre. Jetzt kommen wir zum anthroposophischen Bibelverständnis. Ich werde da einiges hier aus meinem Buch zitieren. Und wir gehen an dieser Gesamtbeurteilung entlang. Und wir werden uns auf die erste Seite beschränken, das blau gedruckte, blau kopierte. Das andere können Sie in Ruhe daheim noch lesen. Das anthroposophische Bibelverständnis beruht auf den Forschungen und Schauungen von Rudolf Steiner. Sie können es also mitlesen. Es wurde von verschiedenen Autoren systematisiert und in zum Teil eigenständiger Form weiterentwickelt. Doch grundsätzlich in Kontinuität, nicht im Widerspruch zu den Lehren Steiners. Unter den Schülern Steiners, die sich um eine theologische Vermittlung, Systematisierung und Vertiefung seiner Aussagen bemüht haben, ragen Friedrich Rittelmeier, Emil Bock und Rudolf Frieling besonders hervor. Durch frühe übersinnliche Erlebnisse geprägt, fanden diese weder in der lutherischen, reformierten und pietistischen Orthodoxie noch in der liberalen Theologie, sondern erst in der steinerschen Anthroposophie eine dauerhafte geistige Heimat. Als ein Beispiel möchte ich Friedrich Rittelmeier etwas näher darstellen jetzt. Er war ja lutherischer Pfarrer und ein bekannter Prediger Anfang des Jahrhunderts, Rittelmeier. Und sein Schicksal ist insofern typisch für einen Theologen, der sich zur Anthroposophie hinwendet, als es bei ihm schon Vorstufen gab, bevor er Steiner kennenlernte, die ihn prädestinierten dafür gewissermaßen. Er war liberaler Theologe, er war von Adolf von Harnack geprägt und, um das jetzt einmal deutlich zu sagen, also kein positiver oder gläubiger Theologe, wie man auch damals gesagt hat, sondern liberal, in dem Sinne, dass er also das Christusverständnis rein menschlich und ethisch sah, aber nicht übernatürlich als Gott zunächst. Allerdings, er hat auch einen RGG-Artikel geschrieben, eine Religion und Geschichte der Gegenwart, in der ersten oder zweiten Auflage, wo er also dieses rein liberale Jesusbild als bloßer Mensch, das vereinte Gottesbewusstsein auch schon bei Schleiermacher und ähnliche Vorstufen entfaltet hatte. Und allerdings hat er sich dann der Mystik zugewandt, etwa als Schüler des frühen Schelling. Und vor allem, nun wer war prägend für ihn, Meister Eckhart, hat er entdeckt für sich, auch Johannes Müller, Buddha und andere. Und Impulse aufgenommen. Also dieser Liberalismus hat ihm auf Dauer auch nicht ausreichen können. Er wollte durchaus in übersinnliche Bereiche eindringen. Und so war er also enttäuscht von Harnack und hat sich dann einer Mystik geöffnet, die allerdings nicht jetzt im biblischen Sinne, sondern mit sehr viel heidnischen Elementen durchsetzt war. Und nun sagte er, nur ein Zitat über Meister Eckhart: Die Sicherheit, mit der er auch auf den Höhen neuplatonischen Erlebens, ja indischer Mystik wandelte und sich doch als Christ fühlte, gab uns mächtigste Lebensanstöße. Alles, wirklich alles, was man heute an Meister Eckhart entdeckt, ist damals schon durch unsere Seele gezogen und hat mitgewirkt zu dem Christentum, das wir heute zu verkündigen haben als Anthroposophen. Wobei Eckhart hier, denke ich, positiver war als Steiner, trotz aller Probleme, die auch da auftreten. Dann kam er durch den Volksschullehrer und Okkultisten Michael Bauer 1910 zum ersten Mal in Kontakt mit der Anthroposophie. Und dieser Michael Bauer war nun ein Anthroposoph, der sich bemühte, wie Rittelmeier schreibt, durch Geisteskraft Menschen von Krankheiten zu befreien, also eine Art Geistheiler. Er ließ Rittelmeier teilnehmen an seinen eigenen Erlebnissen mit Verstorbenen und wurde für ihn zum Führer zu Rudolf Steiner, als ein sehr finsterer, spiritistisch praktizierender Mensch. Michael Bauer in Nürnberg. Und Rittelmeier verschweigt nicht die großen Vorbehalte, die er zunächst gegen Steiner hatte als evangelischer Theologe. Er schreibt zum Beispiel in seiner Lebensbeschreibung: Wohl blieben mir manche Auslegungen unzugänglich, ja recht unwahrscheinlich. Die Fremdheit, mit der mich vieles berührte, auch unsympathisch berührte, konnte kaum größer sein. Wieder Verkörperungslehre und manches andere zunächst mal. Aber diese Vorbehalte wurden ihm in persönlichen Gesprächen mit Steiner genommen. Und interessant nun, wie das geschah. Er schreibt: Oft bin ich später dann doch mit einer Liste in der Tasche zu Rudolf Steiner gegangen, auf der die anfechtbaren Bibelauslegungen verzeichnet standen. Aber wenn ich mit ihm sprach, schien mir anderes viel wichtiger. Meine Bibelstellen blieben als unwesentlich in der Tasche gegenüber dem, was ich dann fragen und erfahren konnte. Zitat Ende. Und so öffnete er sich Schritt für Schritt den Lehren Rudolf Steiners, vor allem als Rudolf Steiner ihm okkulte Ratschläge zur Heilung von Krankheiten gab, die er dann praktiziert hat. Ratschläge für okkulte Übungen. Das war ihm dann wichtiger als die ganzen Lehrfragen. Also Steiner hat ihn praktisch über diese Art der Geistheilung gewonnen. Und dann hat er sich auch theologisch immer mehr geöffnet, dieser Theosophie Steiners. Er wurde dann zum Erzoberlenker der Christengemeinschaft und hat viele Bücher über Bibelauslegung und so weiter geschrieben. Und sein früherer liberaler Lehrer Adolf von Harnack, wem ist der übrigens bekannt, der Name, auch einigen, das war ja also der Vater des Liberalismus um die Jahrhundertwende in Berlin, der schrieb voller Verachtung dann an Rittelmeier folgenden Brief. Also ich bin keineswegs ein Harnack-Anhänger, aber es ist mal interessant, das zu hören, wie nun Harnack diese anthroposophischen Dinge beurteilt. Mythologie habe ich nie verstanden, ernst zu nehmen. Primitives mutet mich samt und sonders so an wie das Schreibtafelgekritzel der ABC-Schützen. Die Allegoristik erscheint mir wie die Ideenflucht von ekstatischen zu gewünschten Alleinheiten. Eigentlich seid ihr alle von der gleichen Art, sowohl soweit ihr sie wirklich ernst und subjektiv wahrhaftig nehmt. Ob ihr euch nun Joachim von Fiore oder Steiner oder Thiersch oder Rittelmeier nennt. Euer Phlegma unterscheidet euch. Euer Spiritus ist derselbe. Und es tut auch nichts zur Sache, ob sich der eine auf geschichtliche Offenbarung, der andere auf Spezialoffenbarung, der dritte auf seinen weiter ausgreifenden Verstand, das vierte auf seine vordringende Erfahrung beruft. Auch das ist nur ein Kuchen. So schrieb also Harnack an seinen früheren Schüler Rittelmeier. Nun, das nur vielleicht zur Illustration. Rittelmeier also kommt vom Liberalismus über die Mystik zur Anthroposophie, aber er hat nie ein wirklich bibeltreues, christusgläubiges Christentum für sich in Anspruch genommen und war daher immer ein Suchender geblieben und hat dann in Steiner, wie er meinte, eine Antwort gefunden. Hätte er wirklich christusgläubige, biblisch denkende Menschen kennengelernt, dann wäre es vielleicht anders gekommen. Oder hätte er darauf gehört? Ähnlich auch bei Bock und Frieling, ganz ähnliche Lebensläufe. Über den Liberalismus zur Anthroposophie. Da war also ein Vakuum, ein Leerraum und das hat dann Steiner für ihn gefüllt. Nicht? Nun, wir gehen weiter hier auf diesem Blatt. Ihre Berechtigung und Notwendigkeit begründet die anthroposophische Exegese damit. Vielleicht können wir doch jetzt ein bisschen zumachen, es ist sehr laut, nicht? Ich weiß nicht. Dass die gängigen Systeme der Bibelauslegung dem Materialismus verfallen seien. Das ist der Vorwurf an die gewöhnlichen Systeme der Bibelauslegung.
Fenster zumacht, dann haben wir mehr Luft.
Ja, vielleicht macht man dann
auch. Nee, das ist also jetzt machen wir es schlecht.
Die Fenster.
Wenn wir heute Nachmittag sehen, wie heißt das? Funktioniert nicht, wenn wir jetzt die Tür jetzt
öffnen. Ja, ja. Die gängigen Systeme der Bibelauslegung seien materialistisch. Was könnt ihr darunter verstehen? Was meinen Sie? Nun, gehen wir einmal zur liberalen Theologie. Die sei materialistisch, weil sie sich nur mit diesen Fragen der Echtheit, der Historizität, der Schriften, Geist der Schriften durchstoße. Auch die Bultmannsche Auslegung sei materialistisch, weil er hier Wunder und übernatürliche, übersinnliche Dinge bestreitet in seiner Entmythologisierung. Aber auch der sogenannte Fundamentalismus sei materialistisch, weil er Dinge in einer supranaturalistischen Art rationalisiere. Das sind so einige Vorwürfe, die sie nennen. Und da versucht nun die anthroposophische Auslegung, den Geist der Schriften zu entfalten. Und wie das geschieht, werden wir jetzt nach und nach betrachten. Zunächst aber, was ich hier auch geschrieben habe, dieser Materialismusvorwurf trifft nur teilweise zu. Zwar hat es im theologischen Liberalismus, insbesondere in der religionsgeschichtlichen Schule, Vertreter gegeben, welche die biblischen Schriften lediglich als Erzeugnisse menschlicher Religiosität und mythischer Poesie ohne transzendenten, übernatürlichen Offenbarungsbezug betrachtet haben. Und gegen diese wendet sich Steiner zu Recht. Aber das sind Einseitigkeiten, die etwa auch schon in der dialektischen Theologie Barths, ohne dass ich die jetzt völlig teilen würde, überwunden wurden, wo ganz neu die Offenbarungsdimension Gottes betont wurde. Also auch schon in den 20er Jahren war ja der entscheidende Schlag geführt worden gegen den Liberalismus, den Kulturprotestantismus durch die dialektische Theologie damals. Nicht? Und auch etwa die pneumatische Exegese, auch bei Girgensohn und anderen mit ihren Schülern Frey, Sörschin und Findeisen und so weiter. Aber das war also schon damals bekämpft worden. Insofern ist also Steiner keineswegs der Einzige, der sich gegen Materialismus in der Bibelauslegung wendet, sondern die übersinnliche, transzendente Ebene war immer wieder vertreten worden. Natürlich auch vom Pietismus, Evangelikalismus und so weiter, nicht nur von Karl Barth. Da gibt es natürlich Unterschiede zwischen Barth und Evangelikalen, ganz massive auch. Ich bin gerade dabei, übrigens da was drüber zu schreiben, über Barth. Nun, die anthroposophische Exegese ist also nicht der einzige Versuch, den Bereich des Transzendenten, Übernatürlichen zu erschließen. Die Frage ist nun, ob Steiner wirklich in dieses Übernatürliche eindringt. Warum habe ich mich überhaupt mit dem Bibelverständnis beschäftigt? Weil eben das die grundlegende Frage überhaupt ist. Wie hältst du es mit der Bibel? Nicht? Also hier ist ja die Basis des Christusverständnisses, Gottesverständnisses gelegt. Deshalb überhaupt die hermeneutische Diskussion, die immer wieder grundlegend ist. Nun habe ich ja schon gestern ausgeführt, möchte es noch etwas vertiefen, dass Steiners Offenbarungen in keiner Weise nachprüfbar sind. Dass sich sein Erkenntnisweg nicht nachvollziehen lässt. Das wurde auch gestern zugegeben. Sie haben ja, wer noch da war, gehört, dass sich die Anthroposophen auch widersprochen haben. Der eine junge Mann sagte ja, dass niemand das schauen könnte oder geschaut hätte. Das sei also niemand bekannt. Und das Mädchen sagte, es gibt Eingeweide, die schauen, die aber nicht darüber reden. Aber wenn die nicht darüber reden, gibt es natürlich auch keine Nachprüfbarkeit und keinen Beweis. Ich persönlich denke, dass natürlich es Offenbarungen aus finsteren Quellen geben kann, aber dass Satan immer nur eine Teilwissenheit hat. Die Dämonen sind nicht allwissend, nur teilwissend. Und deshalb können sie mehr wissen als der Mensch, aber nicht die wirkliche Weisheit Gottes vermitteln. Und so ist auch bei Horoskopen und anderen Dingen. Es gibt viel Humbug und Betrug. Es gibt aber sicherlich auch dämonische Einflüsterungen und Teilwahrheiten. Aber Verführung heißt eben immer Mischung aus Wahrheit und Lüge. Dass dann mit Teilerfolgen dann auch gleich die Lüge und Verführung verbunden ist. Nun, seine Offenbarungen sind nicht nachprüfbar. Ich habe da sehr viel Raum verwendet, um das nachzuweisen in einem Kapitel. Die Zusammenfassung. Vielleicht nochmal das ausführliche Zitat von Rittelmeier dazu. Rittelmeier sagte ja selber, dass das nicht völlig nachprüfbar sei. Ich zitiere aus Theologie und Anthroposophie. zur unmittelbaren Entwicklung der in dem Buch »Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten« geschilderten Erkenntnisorgane hat Rudolf Steiner nur ganz selten und nur unter strengen moralischen Voraussetzungen einigen wenigen Menschen Ratschläge gegeben. Diese Menschen sind zwar nicht entfernt so weit gekommen, dass sie Rudolf Steiner in allem seinem Forschen nachprüfen könnten, sie haben wohl ohne Ausnahme erlebt, dass der Weg länger und strenger ist, als sie selbst zu Beginn gedacht hatten. Aber unter ihnen und neben ihnen gibt es doch nicht wenige Anthroposophen, die auf den verschiedensten Gebieten Anfänge von Erfahrungen gemacht haben. Und mit Recht sagen können, die Welt, von der Rudolf Steiner erzählt, gibt es. Wir wissen aus eigenen Eindrücken, in wie hohem Grade sich als Wahrheit erweist, was er gesagt hat. Ein Beweis, dass hier von Suggestion und Autosuggestion keine Rede sein kann, ist gerade dies, dass wir sehr vieles trotz aller Mühe nicht erreicht haben und dass das, was wir erreichten, immer anders war, als wir vorher erwarteten und dass es trotzdem Rudolf Steiners Mitteilungen bestätigte. Zitat Ende. Gerade letzten Satz finde ich sehr widersprüchlich. Aber es wird deutlich, es ist eben nicht allgemein nachprüfbar und nur wenige werden überhaupt für fähig gehalten. Und diese haben nur Anfänge von Erfahrungen gemacht. Und die waren immer anders, als sie es erwarteten. Und trotzdem haben sie Steiners Schauungen bestätigt. Das finde ich seltsam, zumal ja diejenigen wohl die Schriften Steiners vorher schon gelesen hatten. Also diese...
Sie werden einen Vorwurf empfinden, wenn Sie sagen, ja. Ein Widerspruch, weil ja beim Zen-Buddhismus der Widerspruch oft gerade kultiviert wird.
Das kultiviert?
Ja. Eine Sache und ihr genaues Gegenteil haben beide irgendwie Bedeutung. Und daraus wird dann Synthese.
Das ist die Dialektik. Ja. Und die Dialektik ist überhaupt das Problem der Neuzeit, wie Francis Schäfer etwa auch gesagt hat, vielleicht manchem bekannt. Nicht mehr Wahrheit und Lüge, nicht mehr Ja und Nein, nicht mehr Gut und Böse, sondern das wird alles aufgehoben in einer höheren Einheit. Das Prinzip der Dialektik bei Hegel und bei der neomarxistischen Habermasschen Schule ebenfalls in Frankfurt. Überall finden Sie diese Aufhebung der Wahrheit, heute sehr verbreitet, auch in verschiedenen Ideologien. Dann die Akasha-Chronik. Sie sehen das rechts oben im zweiten Abschnitt. Ich möchte jetzt nicht alles vorlesen. Dann noch einiges zur Vertiefung. Das ist ja die Grundlage, aus der Steiner seine ganzen Erkenntnisse entnimmt. Auch was dann ins Lehrmäßige hineingeht, auch in die Praxis und so weiter. Deshalb beschäftigen wir uns ja auch damit. 1922 wies der Religionswissenschaftler J.W. Hauer aus Tübingen auf folgende Beweismöglichkeit für die Richtigkeit der Schauungen Steiners aus der Akasha-Chronik hin. Das ist wieder jetzt ein ganz argumentatives Vorgang, was ich jetzt bringe. Und zwar hat Hauer geschrieben, Steiner soll sich irgendein noch unaufgehelltes Gebiet der Geschichte wählen und dieses aus der Akasha-Chronik erforschen. Nur muss es ein solches Gebiet sein, das auf der irdischen Ebene noch so viele Spuren hinterlassen hat, dass eine zweifelsfreie Nachprüfung auf dem Wege des gewöhnlichen Wahrnehmens und Denkens möglich ist. Eine Kommission von ihm selbst genannter Männer, die auf dem betreffenden Gebiete anerkannte Autoritäten sind, aber keine Anthroposophen sein dürfen, soll die Entscheidung fällen, ob seine Angaben stimmen oder nicht. Soll also in die noch erforschbaren Geschichtsräume zurückgehen und da Dinge erforschen, die bisher nicht erforscht sind, die man aber eventuell archäologisch noch nachprüfen könnte dann. Nun, Steiner hat diese Beweismöglichkeit für seine Schauungen nicht ergriffen. Seine Weigerung versucht er folgendermaßen zu erklären, nun indirekt in Band 112, Seite 29. Nun könnte jemand, der in solchen Dingen nicht bewandert ist, sagen, wenn ihr uns erzählt von vergangenen Zeiten, so glauben wir, dass das alles nur Träumerei ist. Denn ihr kennt aus der Geschichte, was der Cäsar, Bellum Gallicum, getan hat und glaubt dann durch eure mächtige Einbildung irgendwelche unsichtbaren Akasha-Bilder zu sehen. Wer aber in diesen Dingen bewandert ist, der weiß, dass es umso leichter ist, in der Akasha-Chronik zu lesen, je weniger man dieselben Dinge aus der äußeren Geschichte kennt. Denn die äußere Geschichte und ihre Kenntnis ist geradezu eine Störung für den Hellseher. Deshalb, so fährt er fort, sei es ihm am allerliebsten, von längst vergangenen Entwicklungsstadien unserer Erde sprechen zu können. Darüber nämlich gibt es keine Urkunden. Da berichtet die Akasha-Chronik am allertreuesten, weil man am wenigsten dabei durch die äußere Geschichte gestört wird. Nun, was sagen hierzu die Geschichtsforscher? Wie ist es mit der Beweismöglichkeit jetzt? Unnachprüfbar, ne? Er geht in solche Geschichtsräume zurück, wo es möglichst keine Unterlagen darüber gibt, vor Grundlegung der Welt letztendlich in Zeiträume. Und Und auch in der Zukunft ist er vorsichtig. Da geht er in so weit entfernte Zeiträume, dass man auch da ja Millionen sozusagen warten könnte, theoretisch, falls wir diese Zeit hätten. Nun, das ist also eine Flucht in ein entlegenes Territorium. Und da, wo er nun in irdische Zeiträume geht, ist er sehr vorsichtig und sagt, man hat es bei der Mondenepoche mit wandelbaren, wechselnden Eindrücken, mit schwankenden, beweglichen Bildern zu tun und mit deren Übergängen und so weiter und so fort. Man kann also geradezu eine Formel aufstellen, die ich so formuliert habe, der Zunahme äußerer Daten entspricht die Abnahme der Möglichkeit zur hellseherischen Schau. Je mehr die äußeren Daten zunehmen, umso geringer wird die hellseherische Schau, weil die gestört wird durch äußere Daten. Und damit kann man immer sagen, ich schaue was, was ihr nicht nachprüfen könnt. Ne? Ja, also so einfach ist es. Sie können es in den Quellen nachprüfen. Und jetzt ist das nächste Argument gegen die Akasha-Chronik. Sind die Widersprüche der Schauenden untereinander. Ich habe es gestern nur andeuten können. Blavatsky und Steiner etwa. Steiner behauptet, dass er in dieselbe Geisterwelt eindringen will, die schon der Mystiker, der Gnostiker, der Theosoph gekannt haben. Band 603, Seite 13. Also es soll dieselbe Geisterwelt sein, beansprucht er. Er will an alte Einweihungswege anknüpfen und sagt, dass Mitteilungen, die aus solchen geistigen Quellen stammen, nicht immer völlig, aber doch im Wesentlichen übereinstimmen. Im Wesentlichen übereinstimmen. Die Eingeweihten, schreibt er, schildern zu allen Zeiten und allen Orten im Wesentlichen das Gleiche. Das ist also seine Selbstaussage. Trifft diese Aussage zu? Ich möchte einmal nochmal hinweisen auf den Vergleich zwischen theosophischer und anthroposophischer Schau, Blavatsky und Steiner. Beide Strömungen erheben den Anspruch, aus der Akasha-Chronik zu lesen. Und doch finden sich zwischen ihren Schauungen auffallende Widersprüche, und zwar gerade im Wesentlichen, nämlich im Christusverständnis. Der Anthroposoph Hemleben drückt das so aus. Zitiere aus seiner Steiner-Biografie. Die entscheidende Differenz, die in den Jahren 1912-13 zum endgültigen Bruch mit der indisch-angelsächsischen Theosophie führte, lag in Steiners Stellung zum Christentum. Bei aller zeitweise radikalen Ablehnung der historischen Formen und Dogmen der Kirchen hat er Zeit seines Lebens in Jesus Christus und dem Ereignis von Golgatha das zentrale Geschehen der Erd- und Menschheitsgeschichte gesehen. Diese Sicht war den Theosophen wie Helena Petrovna Blavatsky, Annie Besant und H.S. Olcott fremd. Und doch beanspruchen sie ja beide in der Akasha-Chronik auch über Christus zu lesen. Nun, Steiner war einfach vom abendländischen Bereich geprägt und Blavatsky vom östlichen Denken und diese Umwelt hat ihre Schau auch geprägt. Das kann ich auch nachweisen durch ganz banale Dinge. Und zwar, Hemleben selber schreibt zum Beispiel eben diesen orientalischen Hintergrund bei Blavatsky und ihren Nachfolgern und den abendländischen bei Steiner, der nun als abendländischer Esoteriker natürlich das christliche Denken, zumindest seine Begrifflichkeit, einbezieht. Er spricht deshalb natürlich von Christus, kann er nicht ausschließen, aber es wird umgedeutet. Und nun rühren die Widersprüche von der unterschiedlichen Tradition her. Es gibt einen Zyklus aus der Akasha-Chronik und hier nennt nun Rudolf Steiner im Vorwort selber seine Quelle, von der er ausgeht und zu der er Ergänzungen bringt. Ich zitiere Band 616, Seite 18. Dass der Meeresboden des Atlantischen Ozeans einstmals Festland war, dass er durch etwa 1 Million von Jahren der Schauplatz einer Kultur war, die allerdings von unserer heutigen sehr verschieden gewesen ist, dies sowie die Tatsache, dass die letzten Reste dieses Festlandes im 10. Jahrtausend vor Christus untergegangen sind, kann der Leser in dem Büchlein Atlantis nach okkulten Quellen von W. Scott Elliot nachlesen. Hier sollen Mitteilungen gegeben werden über diese uralte Kultur, welche Ergänzungen bilden zu dem in jenem Buch Gesagten von Scott Elliot. Zitat Ende. Und Steiner sagt nur, dass Scott Elliot mehr die Außenseite, er aber mehr die Innenseite darstellt. Nun, wer war Scott Elliot? Im Lexikon des Geheimwissens findet sich folgende Beschreibung. Scott Elliot W. neben Jules Verne, einer der ersten Science-Fiction-Schriftsteller. Von ihm stammen die Vorlagen, aus denen Annie Besant, Leadbeater und Rudolf Steiner die Einzelheiten über Rassen, Atlantis und Lemuria geschöpft haben. Nun, ob man Scott Elliot als Science-Fiction-Schriftsteller bezeichnet oder als Okkultisten, der die Dinge geschaut hat, das Ergebnis bleibt das gleiche. nämlich ein Beweis, dass es die von ihm geschilderten Welten gibt, ist nicht möglich, da keine objektiven äußeren Daten aus diesen Zeiträumen vorliegen. Hingegen lassen sich Indizien gegen die Existenz dieser Welten erbringen. Ich möchte ein banales Beispiel bringen, wie subjektiv diese Schauungen sind, wobei wir wieder beim Subjektivismus sind. Und zwar hat es Scott Elliott, es gibt ja in Atlantis angeblich solche Luftfahrzeuge, die mit Pflanzensamen angetrieben wurden. Die Bewohner waren damals quallenförmig in diesem Entwicklungszustand. Und die fuhren in Luftfahrzeugen mit Pflanzensamen angetrieben. Das beschreibt Steiner in diesem Zyklus. Jedenfalls bei Scott Elliott können diese atlantischen Luftfahrzeuge folgendermaßen fliegen. Ich zitiere aus Scott Elliots Akasha-Chronik. Die Flughöhe belief sich nur auf einige hundert Fuß, sodass, wenn hohe Berge in der Fluglinie lagen, die Richtung gewechselt und der Berg umfahren werden musste. Das sind die Luftfahrzeuge der Atlantier. Also sie mussten den Berg umfahren, wenn ein großer Berg kam. Einige hundert Fuß hoch nur konnten sie fliegen. Scott Elliott nun schrieb seine Erzählung von Atlantis im 19. Jahrhundert. Damals gab es noch keine Flugzeuge, nur Heißluftballons. Und die konnten sich tatsächlich nur so fortbewegen, dass sie um die Berge herum segeln mussten. Nun, Steiner hat 1904 den Aufsatz verfasst, unsere atlantischen Vorfahren. Und da beschreibt er plötzlich die Fähigkeit der atlantischen Luftfahrzeuge folgendermaßen. Ich zitiere, diese Fahrzeuge fuhren in einer Höhe, die geringer war als die Höhe der Gebirge der atlantischen Zeit. Und sie hatten Steuervorrichtungen, nun plötzlich, durch die sie sich über diese Gebirge erheben konnten. Nun, Zitat Ende. Plötzlich haben diese Luftfahrzeuge Steuerknüppel, mit denen sie sich über die Gebirge erheben konnten. Was war passiert? Kurz vor 1904 hatten die Gebrüder Wright mit ihrem Doppeldecker Flyer die ersten Motorflüge durchgeführt. Man hatte also nun das Flugzeug mit Steuerknüppel und so weiter entdeckt und konnte sich über Berge erheben damit. Steiner war also auch mit diesen Schauungen ganz offensichtlich ein Kind seiner Zeit, was also die Beeinflussung des Hellsehers durch seine Umgebung nachweist und darauf hinweist, dass also auch hier diese Widersprüche mit der Akasha-Chronik und Atlantis deutlich feststellbar sind, je nach der Zeit, wo der Hellseher schreibt. Ich erkläre das nochmal. Wir fangen links oben an, der Esoteriker. Ist jedem klar, was Esoteriker und Exoteriker ist? Esoteriker ist der Eingeweihte, nicht? Und der Exoteriker eben der Nicht-Eingeweihte, gewissermaßen in die Anthroposophie in dem Falle. Der Geheimkündler, Bündler oder Kündler oder so, oder der Nicht-Eingeweihte dann. Und der Esoteriker, praktisch der Anthroposoph, hat oben eins Erkenntnisse höherer Welten, Pfeil nach rechts. Diese Erkenntnisse höherer Welten liefern ihm die Akasha-Chronik. Ja? Die Akasha-Chronik, Pfeil zurück zum Esoteriker, liefert ihm seine Weltanschauung, das Paradigma, das Bezugsrahmensystem, unter dem er alles sieht und erkennt. Ist das soweit klar? Nicht? Er empfängt die Akasha-Chronik hellseherisch, ist ja kein Buch im normalen Sinne, sondern das heißt, eine Schauebene.
Das heißt also, seine Fähigkeit, geheime Dinge zu schauen, ja, die bekommt er nicht durch die Akasha-Chronik, sondern die muss er mitbringen vorher.
Ja. Und nun gehen wir nach links, der Pfeil nach unten. Drittens, der Esoteriker empfängt, was nun die Bibelauslegung angeht, den Erstsinn der Schrift. Und das ist der okkult-wörtliche Sinn der Heiligen Schrift. Er hat also direkten Zugang zum Geist der Schrift, Pfeil nach rechts rüber, rechts in der Mitte. Okkult-wörtliche Sinn der Heiligen Schrift. Und der Geist der Schrift, sehen Sie nochmal rechts, die beiden Kästen oben, Akasha-Chronik, Geist der Schrift, das ist in Übereinstimmung. Der Geist der Schrift, den der Esoteriker okkult-wörtlich schaut, ist in Übereinstimmung mit der Akasha-Chronik, behauptet Steiner. Zuerst schaut er in der Akasha-Chronik und das wird ihm bestätigt, dann in der Heiligen Schrift. Das heißt, mit anderen Worten, die wird so lange umgedeutet, bis sie mit der Akasha-Chronik übereinstimmt. Ja? Da komme ich gleich noch dazu. Das ist meine Interpretation und Kritik. Aber er beansprucht den okkult-wörtlichen Erstsinn zu haben. Nicht den Zweit- oder Drittsinn der Schrift, sondern den Erstsinn, die Erstbedeutung. Nun gucken wir mal unten beim Exoteriker, beim normalen Bibelleser, Wissenschaftler und so weiter. Der Exoteriker hat den Erstsinn nicht okkult-wörtlich, sondern naiv-wörtlich oder wissenschaftlich, historisch-kritisch und wie auch immer, unten der Pfeil, und erfasst damit nur den Buchstaben oder die Historie, die Geschichte der Schrift, das Äußerliche gewissermaßen, nicht den Geist zunächst. Ja? Genau diese Bibelstelle. Geist gegen Buchstabe, was ich gerade genannt habe, das wird hier wieder gegeneinander ausgespielt, wobei ja Gesetz und Evangelium gemeint ist, das nur nebenbei gemerkt. Aber hier, wir haben also angeblich nur den Buchstaben. Nun kann aber der Exoteriker sich dem Geist der Schrift annähern. Er kann nie völlig zu ihm gelangen, das kann nur der Anthroposoph. Der Exoteriker, also der normale, naive, bibelgläubige oder auch wissenschaftliche oder auch bibelkritische Bibelleser, das wird alles auf eine Ebene von Steiner gestellt, die bleiben alle im Äußeren. Echtheit, Unechtheit oder so persönliches Glaubenszeugnis, aber nicht die übersinnliche Erkenntnis. Und deshalb dann von dem Erstsinn, vom Buchstaben, kommt man dann zum Zweitsinn, der entweder symbolisch oder allegorisch, also im übertragenen Sinne, annähernd erfasst werden kann durch die spirituelle Interpretation. Sind dann die Pfeile nach oben und so gestrichelt nach rechts zum Geist der Schrift. Aber diese spirituelle, geistige Deutung, Interpretation, die ist immer nur annäherungsweise möglich. Und die völlige Erkenntnis hat eben nur Steiner mit der Akasha-Chronik. Ist das soweit klar? Ich habe es auch rechts nochmal zusammengefasst. Der Esoteriker A gewinnt durch die Erkenntnisse höherer Welten 1 Einblick in die Akasha-Chronik. Die Akasha-Chronik liefert ihm seine Weltanschauung mit dem Paradigma, also Bezugsrahmensystem, das er an die Urkunden bzw. Schriften, zum Beispiel die Bibel, anlegt. Er sieht die Urkunden mit neuen Augen und kann sie auf eine neue okkulte Art wörtlich nehmen. Dieser neue okkulte Wortsinn wird für ihn so selbstverständlich, dass er für ihn der Erstsinn im Umgang mit den Urkunden wird. Er erschließt ihm der Geisterschrift. Der Exoteriker hingegen kann sich nur nähern. Und ich möchte jetzt dafür ein Beispiel bringen, für anthroposophische Bibelauslegung oder vielleicht zwei Beispiele. Und zwar in meinem Buch auf Seite 107 bis 114. Das erste ist die Deutung des Regenbogens in 1. Mose 9 nach der Noah-Geschichte, Sintflut. Sie kennen ja, als die Sintflut vorbei ist, erscheint der Regenbogen. Was symbolisiert der Regenbogen? Ja, Bundesschluss Gottes mit Noah und seiner Familie und dem Menschheitsgeschlecht, dass es nicht mehr untergehen soll. Die Endvernichtung wird ja durch Feuer, aber nicht durch Wasser mehr sein dann in der Endzeit. Aber Steiner, nun willigt er diese Bedeutung des Regenbogens aus. Band 94, Seite 161. So ist zum Beispiel der Regenbogen des Noah kein Symbol. Hier sieht er es plötzlich kein Symbol. Natürlich ist er auch wirklich aufgetreten, aber hat die Bundesbedeutung. Ne? Aber für ihn ist das kein Symbol, sondern der Ausdruck dafür, dass nach dem Untergang der Atlantis und dem Abziehen der Nebel ein Regenbogen erst möglich war. In der alten Atlantis konnte es ja noch keinen Regenbogen geben. Noah ist als der Führer Manu anzusehen, der die Völker aus der untergehenden Atlantis herauszuführen hatte. In diesem Zeitpunkt geschah es, dass zum ersten Mal der Regenbogen entstand. Nun, diese Auslegung widerspricht in zweifacher Hinsicht den Prinzipien des Wortsinns im Gesamtzusammenhangs. Sie trägt völlig andere spekulativ-mythische Vorstellungen von Atlantis und einem Manu-Führer an die Bibel heran. Für diese Vorstellungen gibt es zwar Anhaltspunkte in der Sagenwelt außerchristlicher Überlieferungen, aber nicht in den biblischen Berichten. Die Behauptung, dass Noah der große Manu war, wie es in manchen heidnischen Religionen überliefert ist, mit Sintflut, Zusammenhang. Und der Führer, ich zitiere aus Emil Buck, der Führer derjenigen Mysterienstätte in der alten Atlantis, die sich aus allen anderen als ein hell leuchtendes Zentrum heraushob. Diese Deutung ist reine Fantasie. Und dann treten verschiedene Einzelheiten dieses Weltbildes in direktem Gegensatz zum Wortsinn des Textes, zum Literalsinn. Zum Beispiel die Behauptung, Noah habe die Völker aus der untergehenden Atlantis herausgeführt. Wer wird denn aus der Sintflut herausgeführt nach dem Bericht? Sind da ganze Völker herausgeführt worden? Nur seine Familie, nicht? Es wird auch nochmal im Neuen Testament bestätigt. 1. Petrus 3, Vers 20 und 2. Petrus 2, Vers 5, wo von Noah, seiner Frau, seinen Kindern und Schwiegertöchtern die Rede ist. Und gerade der Regenbogen, obwohl er nun wirklich aufgetreten sein mag, aber als Symbol des Bundesschlusses, ist für Steiner nun kein Symbol, sondern eine naturmythologische Deutung, dass nun nach dem Untergang von Atlantis der Regenbogen erst möglich war. Es geht also weit über die biblischen Aussagen hinaus. Ein anderes Beispiel für diese allegorische Hineinlegung von außerchristlichen Elementen ist zum Beispiel Johannes 13, Vers 18. Da sagt Jesus, Der mein Brot isst, der tritt mich mit Füßen. Johannes 13, Vers 18. Vielleicht lesen wir das mal im Zusammenhang. Da heißt ja in Vers 18, nicht rede ich von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe, aber es muss die Schrift erfüllt werden, der mein Brot isst, der tritt mich mit Füßen. Das ist ein Zitat aus Psalm 41, Vers 10. Lesen wir das auch noch. Da steht, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Nun, auf was bezieht sich denn diese Stelle in den Evangelien? Ja, sind Sie auch da auf Judas, ne? Und was soll damit gesagt werden? Der mein Brot isst, tritt mich mit Füßen. Denken Sie an die Parallelstellen in anderen Evangelien. Was geschieht denn da beim Abendmahl? Nun, der mit Jesus das Brot eintaucht, der wird ihn verraten, nicht? So in den Parallelevangelien. Das denke ich deutlich. Und der tritt mich mit Füßen, ist das jetzt ein Bildwort, oder wie würden Sie sagen? Was soll das ausdrücken? Der Verrat, nicht? Mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, der tritt mich jetzt mit Füßen. Nun, wie legt nun Steiner das aus? Er möchte das im okkult wörtlichen Sinne auslegen. Und zwar, ich zitiere, dieses Wort muss wörtlich genommen werden. Der Mensch isst das Brot der Erde und wandelt mit seinen Füßen hier auf dieser Erde herum. Ist die Erde der Leib des Erdengeistes, das heißt des Christus, dann ist der Mensch derjenige, der mit den Füßen herumwandelt auf dem Erdenleib, der also den Leib dessen Brot er isst, mit Füßen tritt. Band 103, Seite 133. Der mein Brot isst, tritt mich mit Füßen. Christus, der Geist der Erde, wird mit Füßen getreten, indem wir auf der Erde laufen. Das ist die naturmythologische Deutung bei Steiner, ganz wörtliche Deutung. Gerade wenn es ein Bildwort hier ist, aus dem Textzusammenhang eindeutig ein Bildwort, nimmt er dieses entgegen dem Zusammenhang wörtlich. Es wird alles umgedreht. Und wenn was Wörtliches ist, wird es bildlich verstanden und umgekehrt, sehr oft, fast immer sogar. Also da wird es nochmal deutlicher sogar, nicht? Und wir laufen auf der Erde herum, der Erdgeist Christus, was ohnehin unmögliche Deutung ist, wird also mit Füßen getreten. Es handelt sich aber um den Verrat des ehemaligen Freundes, was der Kontext, der Wortzusammenhang deutlich macht. Steiners wörtliches Verstehen, so ein Ergebnis hier, ist, Steiners sogenanntes wörtliches Verstehen des Bibeltextes ist eine versteckte Form der Allegorese. Allegoreo heißt etwas anderes sagen, als dasteht. Eine an sich von Luther schon sehr stark bekämpfte Deutung. Im Mittelalter gab es den vierfachen Schriftsinn, dass man die Bibel wörtlich und bildlich und zukünftig und ethisch auslegen konnte, aber die wörtliche Deutung muss die ursprüngliche bleiben und die anderen korrigieren können. Das ist hier nicht mehr der Fall. Und so muss also das als versteckte Umdeutung, Allegorese, bezeichnet werden. Luther hat geschrieben, es gilt nicht, ein Wort herauszwacken und darauf pochen. Man muss die Meinung des ganzen Textes, wie er aneinander hängt, ansehen.